Meine Lieben, schönen guten Morgen. Wir wollen weiter eintauchen in den Römerbrief. Römerbrief Folge 6. Richtig genau, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagt bitte die Bibeln auf. Ich ermutige euch, eine Bibel mitzunehmen. Genau, könnt ihr nochmal direkt nachlesen. Steht es auch wirklich da drin, was der da sagt? Genau. Wir befinden uns im ersten Kapitel und heute wollen wir weitermachen mit den Versen 14 bis 17. Römer Kapitel 1, die Verse 14 bis 17. Ich habe diese Überschrift gewählt, die Quintessenz des Evangeliums, die Quintessenz des Evangeliums, sprich, was ist der Kern des Evangeliums, ja? Und Paulus fasst es vor allem in den Versen 16 und 17 sehr, sehr stark, sehr komprimiert zusammen, ja? Man könnte eigentlich daneben, neben diesen Versen 16 und 17 so einen Schlüssel hinmalen. Das sind so diese Schlüsselverse, weil die fassen zusammen, was Paulus dann in den ganzen weiteren Kapiteln großzügig auslegt. Ja, also das ist so eine komprimierte, wie sagt man, Zusammenfassung des Evangeliums. Aber bevor wir jetzt in diesen Text einsteigen, wollte ich euch nochmal kurz einen Überblick geben über das erste Kapitel. Was haben wir bereits behandelt und was kommt noch auf uns zu? Ich habe dieses erste Kapitel in 3 Abschnitte aufgeteilt. Zum einen die Verse 1 bis 7, Anrede und Segenswunsch. So habe ich es mal betitelt, Anrede und Segenswunsch. Was heißt es? Also wir sehen in diesen Versen, dass Paulus sich den Gläubigen rum vorstellt, ja, als Apostel, als derjenige, der bestimmt dazu ist, das Evangelium zu predigen. Ja, das Evangelium, was schon lange aus dem Alten Testament verkündigt wurde. Ja, und er schreibt diesen Geliebten in Rom, den Gläubigen, und wünscht ihnen Gnade und Frieden. Das sind wir durchgegangen. Dann der zweite Abschnitt, die Verse 8 bis 17, lautet Anlass und Absicht des Briefes. Hier lesen wir, warum schreibt Paulus überhaupt diesen Brief an die Christen in Rom und was verfolgt er für Absichten? Ja, was ist der Grund, warum? Weil er von ihrem, das haben wir letztes Mal behandelt, lebendigen Glauben gehört hat, der in der ganzen Welt sich ausbreitet. Er hat davon gehört, er hat davon mitbekommen durch verschiedene Personen und jetzt verlangt ihm ja auch danach, sie zu besuchen, sie im Glauben zu befestigen, ja, Frucht bei ihnen zu haben, so sagt er es, ja. Und wie? Indem er das Evangelium bringt. Indem er das Evangelium zu diesen Gläubigen bringt. Und dann die letzten Verse, Verse 18 bis 32, der Zorn Gottes über die gottlose Menschheit. Da fängt er tatsächlich dann mit dem Evangelium an, es systematisch auszulegen. Und das Interessante ist, wo beginnt es? Wo beginnt das Evangelium? Manch einer wird da vielleicht nicht anfangen. Es ist der Zorn Gottes, und den legt Paulus sehr, sehr ausgiebig aus. Aber da sind wir noch nicht. Letztes Mal haben wir die Verse 8 bis 13 behandelt und auch gesehen, wie Paulus sein Herz diesen Gläubigen offenbart. Paulus ist kein kaltherziger Apostel. Nein, die Verse zeigen, dass er seine Glaubensgeschwister dort in Rom liebt. Ja, in Vers 8 haben wir gesehen, er dankt für sie alle Zeit. Er betet für sie unablässig, ja, Vers 9. Er hat ein großes Verlangen, sie zu sehen. Und das nebenbei schon jahrelang, nicht erst seit ein paar Wochen. Und wie wir es schon vorhin gesagt haben, er will sie befestigen im Glauben. Er will sie stärken im Evangelium, aber will auch selber befestigt werden, will selber getröstet werden. Ja. Und so machen wir jetzt weiter, die Verse 14 bis 17. Ich lese aber ab Vers 13, denn der ist mit den nächsten Versen noch verbunden. Genau. Dort heißt es, ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist unser Text. Wir steigen ein in Vers 14. Gerade eben, ja, in Vers 13 lesen wir, dass Paulus Frucht haben will. Er will zu ihnen kommen, Frucht wirken. Frucht, die aus der Verkündigung des Evangeliums entspringt. Frucht, in dem die Gläubigen, in dem auch wir in diesem Evangelium, in dieser guten Botschaft wachsen, in Heiligung, dass wir befestigt werden. Aber ich denke auch Frucht in dem Sinne, dass auch dort in Rom Ungläubige sind, die zum Glauben kommen, die umkehren, die Buße tun. Ja. Und damit diese Frucht entsteht, muss, nicht kann, sondern muss das Evangelium verkündigt werden. Paulus steht unter dieser Schuld, unter dieser Verpflichtung. Er bezeichnet sich hier selber, gerade in Vers 14, als ein Schuldner. Als ein Schuldner. Dieser Begriff Schuldner, der wird in der Bibel auf unterschiedliche Weise angewandt. Sei es, dass jemand zum Beispiel, wir kennen das, einer schuldet dem anderen Geld, ja, also du bist ein Schuldner, oder wir sehen es auch in Römer 15, da geht es um materielle Güter, die man schuldet. Dieser Begriff wird auch für das Gesetz angewandt. In Galater heißt es, wer sich beschneiden lässt, ist schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Und dieses Wort wird auch für unsere Schuld bei Gott gebraucht. Ja? Wir sind vor Gott Schuldner, schuldig. Ja, wegen was? Ja, wegen unserer Sünde. Und daher müssen wir wie antworten? Entweder in Buße oder wir zahlen für diese Schuld in Form von ewiger Strafe. Also wir merken in diesem Wort, da steckt dieses Muss dahinter, diese Verpflichtung. Paulus schuldet den Menschen etwas. Er ist ihnen zu etwas verpflichtet, egal ob, hier sagt er, Griechen. Egal ob Griechen, das waren jetzt nicht nur die Menschen aus Griechenland, ja, also geografisch gesehen, sondern das waren Menschen, die Griechisch gesprochen haben. Das waren Menschen, die diese griechische Kultur, diese griechische Bildung angenommen haben. Ja, das war gerade wo vertreten? Ja, im Römischen Reich. Das war diese griechische Kultur. Er sagt, Paulus, ich bin schuldig, diesen Menschen zu predigen, das Evangelium. Er sagt aber auch den Barbaren, Barbaros. Ja, wir könnten auch Nicht-Griechen sagen. In manchen Bibeln steht Nicht-Griechen. Ja, das waren alle Völker, die nicht Griechisch gesprochen haben, die auch, man könnte sagen, nicht zu dieser römischen Abstammung gehört haben. Sie redeten eine fremde Sprache, ja, die keiner verstand. Es klang so für die Griechen wie, und so leitet sich das auch dieses Wort Barbaren ab, Barbar. Wir würden heute sagen, bla bla bla, was redet er, ich verstehe nichts. Ja? Statt Barbaren können wir vielleicht sagen Blablaren. Daher auch diese Bezeichnung. Ja? Es waren einfach Fremde. So zum Beispiel, wenn man in die Geschichte schaut, wer war das? Klassisches Beispiel, die Germanen. Paulus sagt, ich schulde allen Menschen etwas, egal von welcher Abstammung sie sind, ob sie jetzt Griechen sind, ob sie nicht Griechen sind. Sie brauchen das Evangelium. Und dann sagt er, Weisen. Er schuldet es auch den Weisen. Wer waren die Weisen? Gebildete Menschen. Intellektuelle, würden wir vielleicht heute sagen. Das waren ja gerade diese kultivierten Griechen. Ein anderes Level, ja. Ein Menschen, zu dem man hochschaut. Oder auch Unverständigen. Das waren die einfachen Menschen. Die Ungebildeten. Vielleicht ganz extrem gesagt, Analphabeten. So wie die Barbaren. Paulus sagt, auch unabhängig von dem Bildungsstand, von der Abstammung, egal. Er sagt, alle kommen in einen Pottich, alle kommen in einen Topf. Ich bin schuldig, allen zu predigen, das Evangelium. Und so sagt er es auch, schaut mal her, dann in Vers 15. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Also, Geschwister, halten wir das nochmal fest. Paulus schuldet allen Menschen das Evangelium, ja. Egal welche Abstammung, welchen Bildungsstand, auch unabhängig, ob sie Christen sind oder nicht. Ja, weil der Vers 15, er spricht ja zu Gläubigen. Die haben ja schon das Evangelium in Rom gehört. Die sind ja schon zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und so könnte man meinen, ja, dann ist doch das Evangelium abgehakt, ist doch fertig, sind jetzt zum Glauben gekommen, fertig. Jetzt gehen wir zu neuen Themen, zu anderen Themen über. Aber will Paulus ihnen was Neues bringen? Nein. Alle brauchen wir das Evangelium, darin wollen wir wachsen. Ich habe mal eine kleine Liste aufgeführt, die geht sicherlich noch viel weiter, aber was ist das Evangelium? Guckt mal, die Lehre über die Menschwerdung Christi, die Lehre über die Gottheit Christi, über die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi, über die Himmelfahrt und Herrschaft Jesu Christi, über die Buße und den Glauben an Christus, über den Zorn Gottes außerhalb von Christus, über die Liebe Gottes in Jesus Christus, über die Verdorbenheit des Menschen ohne Jesus Christus, über das weltweite Gericht durch Jesus Christus. Und so weiter und so weiter. Darin wollen wir wachsen, darin wollen wir gestärkt werden. Das predigen wir. Nehmen wir das raus, dann haben wir gar nichts. Dann haben wir nichts. Alles ist damit verwoben. Und so hat Paulus dieses Verlangen, den Gläubigen in Rom diese kraftvolle Botschaft weiterzugeben. Und zwar, guckt mal, mit welcher Einstellung er sagt, bereitwillig, ja, so bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch zu verkündigen. Wenn ich habe diese Verse immer wieder gelesen, dann dachte ich mir, das beißt sich doch irgendwie. So Vers 14 sagt er, ich bin ein Schuldner, ich bin verpflichtet. Und dann sagt er in Vers 15, aber bereitwillig. Willig, könnten wir auch sagen. Ja, gerne, willig. Dem Verlangen. Also ich denke mir, wenn ich Schulden habe, bei einem anderen. Nehmen wir an, viele haben eine Immobilie, haben einen Kredit aufgenommen, ja, zum Beispiel unsere Familie. Und dann denkt man, ich habe Schulden. Naja, ich muss die abzahlen, ob ich will oder nicht. Und dann denke ich mir, ja, wie mache ich das? Wer zahlt gerne seine Schulden ab? Macht ihr das bereitwillig? Willig oder eher widerwillig? Ich lasse das jetzt mal im Raum stehen, ja. Aber Paulus, er sagt hier, ich bin mit einer Schuld betraut, ich bin zu etwas verpflichtet, aber ich mache es bereitwillig. Ich mache es so gerne. Gott hat ihm dieses kostbare Gut des Evangeliums anvertraut, ja, und er will es predigen, auch wenn er unter dieser Pflicht steht, aber er will es, weil er es selber so sehr erfahren hat, das Evangelium. Er hat selber gehört, hat sich selber bekehrt. Sind wir nicht als Gemeinde, bist du nicht, bin ich nicht als Christ den Menschen um uns herum das Evangelium schuldig? Unabhängig, woher der Mensch kommt, ob er gebildet ist, nicht gebildet, hochkultiviert, nicht kultiviert, egal aus welchem Land, haben wir nicht diese Bringschuld gegenüber auch den Ungläubigen und den Gläubigen? Wir haben es doch am Donnerstag auf dem Missionstag gehört, nicht wahr? Ganz deutlich, ja, geht hinaus in alle Welt. Mit welcher Haltung machst du es persönlich? Machst du es widerwillig oder machst du es bereitwillig? Ja. Ich denke, je mehr wir das Evangelium verstehen und sehen, wie Jesus willig war, ja, für uns alles hinzugeben, je mehr ich darin hineintauche, es verstehe. Und deswegen brauchen wir das Evangelium ja hier und auch zu Hause und überall. Wir wollen ja darin wachsen. Aber je mehr ich es begreife und tiefe, und dazu gehört natürlich Lesen, Studium, Gebet, Gnade. Wir brauchen Gottes Gnade. Und dann stehe ich vor einer Mauer und verstehe nichts. Sag, Herr, mein Herz ist kalt. Ich lese, aber irgendwie kommt nichts heran. Brech das Herz auf. Wir brauchen Gnade. Oh, und wenn uns Gott dann immer tiefer Stück für Stück hineinnimmt, dann wird aus dieser Widerwilligkeit eine Bereitwilligkeit. Wir sagen, ja, es ist doch klar, es ist doch natürlich. Herr, du hast für mich alles gegeben, ich will für dich auch alles geben. In den nächsten zwei Versen lesen wir dann jetzt diese starke Komprimierung, diese Zusammenfassung des Evangeliums, ja die Quintessenz, um was es geht. Schaut mal, da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus schämt sich nicht, er hat keine Angst, im Gegenteil, er ist, wie wir es gerade gelesen haben, willig, bereitwillig das Evangelium nach Rom zu bringen. Zu Timotheus sagt er, schaut mal wie schön, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Man könnte auch sagen der Feigheit, der Ängstlichkeit hat er uns nicht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Hätte Paulus sich geschämt, dann könnte er sicherlich vielen Schwierigkeiten, Problemen, Trübsalen aus dem Weg gehen, aber er schämt sich nicht, wie es aus Timotheus, weil ich habe keinen Geist der Angst, der Feigheit, sondern der Kraft, den du und ich übrigens auch haben, diesen Geist, der Kraft, der Feigheit überwindet, Angst überwindet und uns hilft, in Gottes Kraft Leid zu ertragen. Ich denke, jeder kennt es aus seinem Leben, nicht wahr? Jeder hat so seine Situation auf dem Arbeitsplatz mit Kollegen, mit Studenten, mit Freunden, mit sonst wem. Ja, wenn wir Menschen mit dem Evangelium konfrontieren, merken wir, dass es oftmals, also so ist meine Erfahrung, dann Folgen hat. Ja, in gewissen Kreisen belächeln dich die Leute und du denkst, du bist eher so ein Spinner. Ja, so wie Festus zu Paulus sagt, Paulus, du bist wahnsinnig. Du bist von Sinnen, sagt er. Und in anderen Kreisen, in anderen Ländern, da geht es anders zu sich. Da wird man verfolgt. Ja, diese Trübsale kommen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, ich möchte uns heute ermutigen, dass wir uns nicht schämen brauchen. Und Paulus nennt ja auch die Gründe, warum. Warum brauchst du dich nicht schämen? Warum brauche ich mich nicht schämen des Evangeliums? Er sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Also das Evangelium, so sagt er, ist eine Kraft. Deshalb braucht man sich nicht zu schämen. Welche Kraft? Gottes Kraft. Es ist keine menschliche Botschaft, es ist keine menschliche Kraft, die hinter dem Evangelium steht, die wirkt, sondern Gott selbst steht hinter seiner Botschaft. Er sagt, ich bin der Autor. Es ist eine himmlische Botschaft, keine irdische Botschaft. Ich wirke durch diese Verkündigung. Das sollte ein Grund sein, warum du dich nicht zu schämen brauchst. Ja, wir geben etwas, überleg mal, wir geben Menschen etwas weiter, wo der Herr des Universums dahinter steht. Gott selbst, der alles gemacht hat. Diese Botschaft gibst du weiter von dem allweisen Gott. Das ist seine Botschaft. Die geben wir weiter. Nicht von irgendeinem Philosophen ausgedacht. Nein, nein, Gott selbst gibt uns diese Botschaft. Also denkst du, okay, er ist der Verfasser, uns muss bewusst sein, was halten wir da überhaupt in den Händen? Was habe ich da in den Händen? Okay. Darin ist Gottes Weisheit und Gottes Kraft verankert. Ja, keine andere Botschaft, Ideologie, Philosophie lässt sich mit dem Evangelium vergleichen. Und wie zeigt sich diese Kraft? Ist es eine Kraft, die Berge auseinandersprengt, die auseinandersplittern, eine physische Kraft wie Dynamit? Nein, es ist eine Kraft im geistlichen Bereich, um verhärtete Menschenherzen aufzusprengen. Harte Herzen und sie zu verändern und auch uns zu verändern. Man könnte, wenn man es vielleicht noch genauer sagt, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die am Wirken ist. Paulus sagt in Römer 15, ein bisschen weiter, müsst jetzt nicht nachschlagen, er sagt in Römer 15, 18 bis 19, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Bibelstellen in Römer, Apostelgeschichte, 1. Thessalonicher, 1. Korinther, die klar so darauf hindeuten, das ist die Kraft des Geistes. Gott wirkt durch seinen Geist in dieser Botschaft. Und man fragt sich heute, ja, wo ist diese Kraft? Wo ist diese Kraft heute in den Kirchen? Was ist mit Deutschland los? Die Kirche schläft ein, nicht wahr? Die Kirche ist zerteilt, lau, man verweltlicht. Es entsteht wenig Veränderung und der Grund liegt nicht am Evangelium, sondern daran, dass wir das Evangelium nicht mehr predigen. Wir predigen es nicht mehr. Oder wir Ich habe hingeschrieben, wir verstümmeln es. Wir versuchen es menschlich zu veredeln. Indem wir was? Wir nehmen das Ärgernis vom Kreuz ein bisschen raus, die Torheit vom Kreuz zur Seite. Ja, und dann so Begriffe wie Zorn. Ich meine, damit fängt ja Paulus an. Der legt ja Kapitel für Kapitel aus. Zorn und das Ganze, was da drin steht, Gericht und all das. Lieber überlesen, lieber weiterblättern. Ah, und dann wieder über die Liebe. Gehört auch dazu, aber das ja auch. Und so meidet man viele Begriffe, man stellt den Menschen sehr in den Mittelpunkt und nicht mehr Gott. Und was ist das Ergebnis? Geschwister, was ist das Resultat? Die Gemeinde wird lau, die Gemeinde schläft ein. Vielleicht hat man sogar Wachstum, aber dann ist die Gefahr sehr hoch, dass es Scheinbekehrungen sind und keine echten. Warum? Ja, weil man nicht das Evangelium hört, sondern eine abgespeckte Version. Gott bewahre die Gemeinde Böbingen, uns, dass wir an diesem Evangelium dranbleiben. Dass wir es verteidigen und reden und verkündigen. Was bewirkt diese Kraft? Griechisch Soteria, Errettung. Ja, Heil steht bei manchen. Rettung, Errettung vor was? Vor was Rettung? Vor dem kommenden Zorn Gottes. Worüber es dann in den ganzen Versen danach ja geht. Im Prinzip könnten wir sagen, dass Gott uns vor sich selbst rettet. Gott rettet uns vor sich selbst. Vor seinem Zorn. Vor seiner Heiligkeit. Weil keiner bestehen kann. Guckt mal in Römer 5, 8 bis 9. Da sagt Paulus das auch sehr schön. Er sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet. Ah, gerettet. Hier geht es ja um Rettung. Vom Zorn. Vom Zorn. Ist das Rettung für alle? Nun, das Angebot, es gilt für alle. Werden alle errettet? Nein. An dieser Rettung, interessant, guck mal, hier ist eine Bedingung. Und die lautet, jedem Glaubenden. Jedem Glaubenden. Für all diejenigen, die an das Evangelium glauben. Und wir gehen im nächsten Vers nochmal intensiver auf diesen Glauben ein, aber wir können es bis dahin einfach nur festhalten, es ist schlicht und einfach der Glaube. Und diejenigen werden errettet. Also ein weiterer Grund, warum wir uns des Evangeliums nicht zu schämen brauchen, das erste war, es ist Gottes Kraft, Gott steht dahinter, es ist seine Botschaft. Dir wurde sie anvertraut, mir wurde sie anvertraut, wir dürfen sie weitergeben. Der zweite Grund, es ist die einzige Botschaft, durch die Menschen gerettet werden. Das ist die einzige Quelle, Menschen werden durch diese Botschaft gerettet. Das ist nicht belanglos. Es geht hier nicht darum, dass Menschen einfach über irgendetwas informiert werden. Ja, lies mal Wikipedia, da wirst du informiert. Nein, das ist kein Stück gute Literatur, um uns zu unterhalten, sondern es geht hier, Luther würde wahrscheinlich sagen, um das ewige Seelenheil. Um die Ewigkeit. Wo verbringst du die Ewigkeit? Die steht auf dem Spiel. Also, es hat schon eine Gewichtung, oder? Schon ein Gewicht. Okay, wo bringe ich jetzt die Ewigkeit? Oh, kann man mal ignorieren. Was? Ich denke, dass Paulus hatte das ständig im Sinn und vor Augen. Ja, er wusste, dass durch das Evangelium Gott in Kraft tritt und rettet. würde er sich schämen, würde er schweigen, würden Menschen vom Evangelium nichts hören und verloren gehen. Aber er hat es ja live miterlebt. Er sieht ja, da poppt eine Gemeinde auf. Da. Er sieht ja das Resultat, er verkündigt und Menschen kommen zum Glauben. Meistens war es immer eine Minderheit, aber Menschen kommen zum Glauben und werden radikal verändert. Und ich denke, so wie Paulus können auch wir bezeugen, dass Gott uns durch das Evangelium persönlich radikal verändert hat. Und wir kennen auch andere in unserem Familienkreis, Verwandtschaftskreis, Freunde, wo ich sagen kann, ja, ich habe Gottes Kraft da gesehen. Gottes Geist hat gewirkt an ihm, an mir, hat mich komplett verändert. Ich hoffe, du kannst darüber Zeugnis ablegen. Ich kann's und das ist schön. Deswegen, wir brauchen uns nicht zu schämen. Menschen werden errettet. Welche Menschen? Alle Menschen. Er sagt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ja, die Juden, die waren ja so das privilegierte Volk. Ja, Jesus hat ja gesagt, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Apostelgeschichte 13, 46 sagt Paulus und Barnabas, euch musste das, also den Juden, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Also die Juden, ja, sie waren privilegiert im Vergleich zu den Nationen. Aus ihnen kam ja das Heil, aus ihnen kam der Christus, sie hatten die Verheißungen. Sie waren die Ersten und trotzdem sehen wir, sie verwerfen und sie sagen, wir brauchen das nicht. Und so geht es an die Heiden. So geht es an die Heiden, aber nicht so wie, naja gut, okay, dann gehen wir halt mal auf die Heiden über, sondern es war von Anfang an schon vom Alten Testament so, Gott hat immer im Sinn gehabt, dass es an alle geht. Die Juden waren vielleicht privilegiert, aber trotzdem haben die Heiden dadurch keinen Nachteil. Das Evangelium breitet sich aus, auch zu den Heiden. Und so wendet sich Gott auch an sie. Und dann sagt er hier in Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also wir haben vorhin kurz genannt, dass diese Botschaft eine rettende Botschaft ist. Doch wisst ihr, wie geschieht diese Rettung konkret, was passiert da eigentlich? Was ist bei meiner Rettung konkret passiert, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin? Ja? Und guck mal, was da in Vers 17 steht. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart oder aufgedeckt. Ja, worin? Worin wird Gottes Gerechtigkeit aufgedeckt? Im Evangelium? Aber jetzt sagt man sich, aber das ist so nicht greifbar. Was ist das Gerechtigkeit Gottes? Worüber ist hier die Rede? Was meint man damit? Und ich glaube, hier gerade dieser Kontext, der Vers 17, der gibt Aufschluss darüber. Denn Paulus zitiert ein Zitat aus dem Alten Testament. Schaut mal, was er sagt. Er versucht das Ganze zu bestätigen, ja, zu stützen und sagt, es war doch schon immer da. Das Alte Testament hat doch darüber verkündigt. Das haben wir ja noch damals in den ersten Versen kennengelernt. Also das, was Paulus über die Gerechtigkeit Gottes sagt, ja, und dem Glauben schreibt, er sagt ja, aus Glauben zu glauben, das hat schon Habakuk gesagt. Guckt mal her, ich habe da euch etwas eingeblendet, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Ich denke, Paulus sagt das oben und nimmt das Alte Testament, um das Obige, das, was oben steht, zu unterstreichen. Und so denke ich, dass diese Worte Gottes Gerechtigkeit und der Gerechte zusammenhängen und auch aus Glauben zu Glauben und Glauben leben zusammenhängen. Jetzt fragen wir uns, ich will das Ganze euch aufschlüsseln. fragen wir uns zuerst, wer sind denn die Gerechten, wie es im Alten Testament heißt? Wer sind die Gerechten? Sind es diejenigen, die Gottes Gesetz komplett halten? Gottes Gesetz komplett gehalten haben? Galater 3 sagt, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar keiner. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Da sagt er, nimmt er wieder die Stelle. Keiner, das Gesetz ist nie dazu gegeben worden. Es zeigt immer nur auf, du kannst es nicht, du bist Sünder. Also das kann schon mal nicht sein mit den Gerechten, die da erwähnt werden. Das sind nicht die, die das Gesetz halten. Das sind nicht die Juden, die Perfekten, die Pharisäer der Pharisäer. Nein, nein. Nochmal. Wer sind die Gerechten? Wir könnten sagen, Christus, ja, Jesus ist der Gerechte. Wie heißt es in Petrus? Der Gerechte, der für die Ungerechten gelitten hat. Er hat alles eingehalten. Aber ich glaube, worüber dieser Vers Bezug nimmt, ist, jetzt nochmal, wer sind die Gerechten? Ich denke, das sind Menschen, die eine, jetzt gut aufpassen, die eine fremde Gerechtigkeit tragen. Deshalb werden sie als Gerechte bezeichnet. Sie sind mit, und das ist das, was oben steht, Gottes Gerechtigkeit bekleidet, und deshalb werden sie als Gerechte bezeichnet, als Gerechte erklärt. Sie tragen die Gerechtigkeit Gottes oder, wenn man so will, die Gerechtigkeit des Messias. Und ich will euch hier drei Bibelstellen nennen. Ihr müsst sie nicht aufschlagen, aber hört zu. Das ist der gleiche Klang wie in diesem Vers. Das ist schön. Hört mal zu. Römer 3 später sagt Paulus in Vers 21 bis 22. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Ah, da klingelt's. Das haben wir gerade hier. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, also durch das Alte Testament. Und dann Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die glauben. Versteht ihr? Ah, Gottes Gerechtigkeit, ja. Die kommt auf mich, die kommt auf dich, die kommt zu dir. Warum? Weil du an Jesus Christus glaubst. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, es ist seine Gerechtigkeit. Es ist Jesu Gerechtigkeit und du trägst sie. Ist das nicht gut? Ist das schön? Schön, oder? Warum so ernste Gesichter? Das ist schön. Guckt mal, 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Wer ist das? Jesus. Damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Du bist in Christus eingehüllt. Du bist jetzt in ihn hineinkatapultiert. Du bist in ihm. Ah, wie gut. Gott schaut auf dich. Der Vater schaut auf dich. Schaut er mit Zorn? Schaut er grimmig? Nein, wen sieht er? Seinen geliebten Sohn. Philipper 3, 8 und 9 heißt es, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, nicht das, das will ich nicht, sondern die, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Geschwister, ich glaube, wir kennen diese Wahrheit. Ich habe dich schon oft gesagt, aber es ist so gut, wenn wir darin fest werden, das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt und die es gibt. Sonst gibt es nichts. Gibt nichts. Du kannst nicht mit der eigenen kommen. Die ist befleckt. Und Gott, so wirst du vor Gott nicht bestehen. Und so schrieb auch Nikolaus, so ein schöner Name, Graf von Zinzendorf in einem seiner Gedichte, oder ich denke, es wurde auch als Lied gesungen. Ich lese nur eine Strophe vor. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Amen. So ist es, oder? Der Mann hat's verstanden. komme jetzt schon jetzt demnächst zum Schluss. Hier gibt es noch eine weitere Aussage. Es geht weiter. Er sagt, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wörtlich heißt es, aus dem Glauben in den Glauben. Was ist damit gemeint? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen. Aber ich meine, es scheint sehr darauf hinzudeuten, dass es alles beim Glauben beginnt und auch beim Glauben endet. Wir könnten auch sagen, alles lauter Glaube. Glaube über Glaube über Glaube. Wir wandeln im Glauben. Nicht Werke, nicht eigenes Bemühen macht dich gerecht. Durch den Glauben wirst du gerechtfertigt. Und ich denke, das ist das, was Habakuk sagt und auf das Paulus sich hier bezieht. Der Gerechte wird aus Glauben und allein aus Glauben, auf der Grundlage des Glaubens, was? Leben. Er bekommt die Gerechtigkeit Gottes übertragen und fängt dann an, wirklich zu leben. Du hast hier schon ewiges Leben beginnend mit Gott in dieser Gemeinschaft und dann bis in alle Herrlichkeit. Also, wenn ihr mich fragt, wie wird man vielleicht Vers 17 noch anders formulieren? Ich habe mein Verständnis mal hier so hingeschrieben, Vers 17. Derjenige, der an Jesus Christus glaubt, wird mit Gottes Gerechtigkeit bekleidet und hat wahres Leben bereits hier auf Erden bis in alle Ewigkeit. Das ist die Quintessenz des Evangeliums. So werden wir errettet. Ich möchte abschließen mit diesem Zitat von Martin Luther. Das war übrigens der Vers, an dem er sich bekehrt hat. Mit viel Kämpfen. Er hat die Gerechtigkeit Gottes anders verstanden, hat viel gekämpft. Und dann sagt er, ist mal eingeblendet, der Luther. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies ein. Also so beschreibt er dieses Glücksgefühl auch, ja, seiner Bekehrung. Nun, vielleicht sitzt du heute hier und vielleicht geht es dir so wie dem Martin Luther. Ein Licht geht auf in deinem Herzen. Und du sagst, ich verstehe das Evangelium. Ja, ich verstehe es. Endlich verstehe ich es. Welches? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ich mache dann den Abschluss. Ja, Vater, das Evangelium, es macht uns ohnmächtig. Wir stehen da und was können wir sagen, Herr? Wir können uns nicht unsere selbst rühmen, können uns auf die Schulter klopfen und sagen, Herr, du bist doch stolz auf uns und wir konnten dich doch beeindrucken. Wir konnten doch irgendwie Leistung bringen, Herr. Und du musst uns aufnehmen. Nein, Herr, es macht uns ohnmächtig, es lässt uns dastehen, Herr. Bettelarm, ja, und wir berufen uns auf die Gerechtigkeit eines anderen. Auf die Gerechtigkeit des Messias. Vater, und du gibst gerne, du gibst es, aber über den Weg des Glaubens. Es gibt keinen anderen Weg. Und lass uns daran festhalten. Manchmal denke ich, wir halten daran fest und trotzdem rutschen wir schleichend ab, wieder in irgendwelche Fleißarbeiten und Bemühungen und meinen, wir können uns was erarbeiten. Und du sagst, nein, es ist der Glaube allein an deinen Sohn. Und du bekleidest uns damit. Das ist so gut, Herr, wir können darin ruhen. Die Gerechtigkeit Gottes, sie lässt uns ruhen. Wir müssen keine Angst haben, kein Verdammnis mehr über uns, kein Zorn mehr über uns, gar nicht weg. Die Bibel nimmt es komplett raus dann. Ist, weil wir in dir sind. Das ist so gut. Vater, vielen Dank dir dafür. Wir haben es alle hier überhaupt nicht verdient. Jeder Einzelne, keiner hat es verdient. Aber du bist so gut, schenkst so viel Gnade, Herr. Bist so geduldig mit uns. Vielen Dank für dieses Geschenk. Danke für deinen Sohn, danke dir für deine Gerechtigkeit. Amen.